Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Input.
Rotationsprinzip im Schlafzimmer geht gar nicht. Wir fordern von unserem Partner absolute, hundertprozentige sexuelle Treue. Obwohl fast jede zweite fremd geht. Paradox eigentlich. Warum hebt sich das Ideal von der Monogamie, von der absoluten Treue, so hartnäckig? In der Sommerserie zu den grossen Fragen vom Leben knüpft sich Input heute Monogamie vor. Am Mikrofon die Martina Arpagaus.
Weltweit ist schon Polygamie auf dem Rückzug. Also es geht praktisch weltweit die Richtung von monogamen Zweibeziehungen.
In den letzten paar Jahren ist es halt so, dass die Frauen mächtig aufholen im Fremdgehen, im Untreusein. Männer machen das nicht mehr als Frauen. Einerseits möchte ich gerne im Hafen von der Ehe sein, wie es dort so schön und gemütlich ist. Und gleichzeitig möchte ich rausfahren aufs offene Meer. Und es geht ja beides nicht, oder? Das ist eben das Dilemma. Die Liebe ist monogam. Die überfließende Liebe, die ist monogam. Der Mensch, nein.
DRS3 Input.
Unser einer hat es noch im Religionsunterricht durchgenommen. Die 10 Gebote, die 10 wichtigsten Regeln von Gott, die Moses in Stein gemeißelt hat. Darunter auch 2, die man als Kind nicht wirklich verstanden hat.
Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib.
Schon als Kind haben wir als Ideal die exklusive Zweierbeziehung mitgekriegt. Lebenslänglich, versteht sich. Auch in den Märchen, wo am Schluss ja der Prinz und Prinzessin heiraten.
Und sie lebten glücklich miteinander bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Tatsache ist, fast die Hälfte der Ehen werden heutzutage geschieden. Und es gibt Leute, die ihre Partner teilen. So etwas lernen wir später kennen. Was genau ist eigentlich die vielbeschworene Monogamie? Die Antwort im Internetlexikon Wikipedia ist kurz und knapp.
Der Begriff Monogamie entstammt der Biologie und bezeichnet im Ursprung die lebenslange exklusive Fortpflanzungsgemeinschaft zwischen zwei Individuen einer Art.
Eine lebenslange exklusive Fortpflanzungsgemeinschaft. Das klingt ziemlich unromantisch, ziemlich rational. Von Liebe kein Wort. Genauso hat sich vor Jahrhunderten das Monogamie-Modell von unserer christlichen westlichen Kultur durchgesetzt. Die Ehe. Der Soziologe François Höpflinger hat Geschichte von Ehe unter die Lupe genommen. Ursprünglich sei sie eine Erfindung für Sicherheit und Ordnung, sagt er.
Es war natürlich eine Art, um die Sexualität der Frauen zu disziplinieren, aber auch um das Lebensverhalten von Männern ein bisschen in Ordnung zu stellen. Die Ehe hat vieles zu mit der Disziplinierung der Männer. Dass sie verantwortlich werden, nicht nur, dass sie die Frau befruchtet, sondern auch für die Nachkommenschaft. Dass sie sich auch um das kümmern, und zwar lebenslänglich. Das Wichtigste sind die Kinder, Nachkommen. Man muss auch sehen, früher sind natürlich Kinder eine wichtige Form von der Altersvorsorge gewesen. Also es geht vor allem darum, dass man eine Art Nachkommenschaft hat können regeln, auch wegen Erbfragen.
Im Zentrum der Ehe vom Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert stehen die Kinder. Geheiratet wird aus rein praktischen Gründen. Von Liebe keine Spur.
Man hat einfach geheiratet, um Kinder zu haben, um natürlich, wenn man geheiratet hat, hat man auch eine zusätzliche Arbeitskraft gehabt im bäuerlichen Haushalt. Man hat eine wirtschaftliche Absicherung gehabt. Man hat sich gegenseitig können unterstützen können. Die Familiengemeinschaft war natürlich die wichtigste Notgemeinschaft gewesen.
Auch die Idee für sexuelle Treue innerhalb des Modells Ehe ist relativ neu. Lang gehören Zeitensprünge zur Ehe dazu.
Zum Beispiel die Aristokratie ist natürlich das Fremdgehen ist die Norm gewesen. Also man hat geheiratet, die Ehefrau hat eigentlich für den Nachwuchs gesorgt und die Mätressen sind dann für die Liebe gewesen. Im Bürgertum hat man dann das eben kombiniert, dass man gesagt hat, gerade im Protestantismus hat man dann die innereheliche Sexualität aufgewertet, dafür die außereheliche Sexualität abgewertet. Das ist eigentlich vom Bürgertum entwickelt worden, dann vor allem dann im 18. Jahrhundert mit Haufen so Eheratgeber und moralischen Zeitschriften, die einfach betont haben, dass Monogamie die eheliche Treue. Oder das ist eigentlich eher etwas relativ Modernes.
Im 17. 18. Jahrhundert kommt plötzlich die Liebe ins Spiel. Die romantische Liebe als Zutat für Ehe. gekommen, ist es so.
Mit der Reformation hat man dann die Liebe zu Gott dann auch übertragen auf die Liebe zu den Ehepartnern und hat gesagt, man muss auch seine Ehefrau lieben und seine Ehegatten. Und man hat eben, weil der Mann selber hat müssen um die Frau werben, man hat nicht können, die Frau können einkaufen oder durch beim Vater das Verträgli machen, hat man müssen so eine Art, ja, mindestens bis man den Fisch oder den Angler gehabt hat, hat man müssen eine Liebe zeigen. Und auch nachher ist es sehr auffallend, dass dann im 18. Jahrhundert gesagt hat, man muss seine Frau lieben, muss, führt auch dazu, dass man dann angefangen hat, dass sich die Ehepaare duzen. Dass man auch gesagt hat, die Liebe ist etwas sehr Wichtiges, nicht nur gegenüber dem Kind.
Wobei man am Anfang noch davon ausgegangen ist, dass die Liebe erst mit der Ehe kommt. Heute ist es ja eher umgekehrt. Erstaunlich, bis heute hält sich das Ideal vor lebenslangen Treue. Zum Beispiel bei den Eheversprechungen, die beim Heiraten noch heute in der Kirche abgegeben werden.
Ich verspreche hiermit vor Gott und dieser Gemeinde, dass ich die Ehe mit dir nach Gottes Gebot und im Vertrauen auf seine Gnade führen will. Ich will dich lieben und ehren in guten und in bösen Tagen. Und dir die Treue halten, bis der Tod uns scheidet.
Das Monopol der Ehe als das Modell einer Partnerschaft ist vorbei. Die absolute Treue aber hebt sich als unverzichtbare Zutat für eine Partnerschaft, auch beim Ideal der Liebesbeziehung im Jahr 2010. Der Psychologe Klaus Heer weiss aus seinen täglichen Beratungsgesprächen als Paartherapeut, was sich der heutige Mensch bei Partnerschaft am meisten wünscht.
Wir möchten gerne unsere Verliebtheit fortsetzen. Also, das heisst Verliebtheit, das ist ein Gefühl von Harmonie, ein Gefühl von Einheit. Nachher, die Sexualität ist eine wichtige Zutat natürlich, Zärtlichkeit. Es ist auch ganz klar, dass Treue eine grosse Rolle spielt. Solange man verliebt ist, ist noch niemand untreu geworden, das gibt es gar nicht. Aber das sind die wichtigsten Sachen.
Die Verliebtheit weiterziehen, mit dem Ideal auch eben vor Treue. Geht das?
Also die Verliebtheit kann man sowieso nicht rausziehen. Man hat da Untersuchungen gemacht, das geht 90 Tage im Durchschnitt und dann ist es vorbei. Meistens für immer ist es vorbei. Man kann es einfach nicht, man kann die Leiche, die dort steht, kann man nicht aufwärmen, sie wird wegen dem nicht lebendiger. Und Treue, das ist ja eigentlich auch etwas, was man erst entdeckt, wenn man nicht mehr verliebt ist, dann kommt die Frage, sind wir uns treu? Will ich? Kann ich treu sein? Dann kommt das erst als Idee. Niemand, der nie etwas gehört hätte von Treue, kam auf die Idee, treu zu sein. Auf Dauer. Das ist eine kulturelle Sache und nicht, hat nichts mit Biologie oder irgend so etwas zu tun. Wir haben keine Gene, die Treue gehen. Das gibt es nicht.
Wie würden Sie denn Treue überhaupt definieren? Also eben, es wird in jeglichen Kontaktanzeigen werden treue Menschen gesucht.
Suche eine treue und unbedingt ehrliche Sie für Dauerbeziehung. Du musst auf jeden Fall ehrlich, treu und einfühlend sein. Du musst treu, liebevoll, ehrlich und warmherzig sein. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Ehrlichkeit und Treue stehen an erster Stelle.
Was meint die Treue?
Ich glaube, die meint in allererster Linie die Treue, die während der Verliebtheit aktuell war. Also die sexuelle, selbstverständliche, ganz klare Treue ist eigentlich eine Dimension von unserer Sehnsucht und nicht von unserer Realität, die wir nachher haben, wenn wir länger zusammenbleiben. Wir wollen ja alle, bis das der Tod und so weiter zusammenbleiben. Wir meinen eigentlich, dass wir einander gehören. Nicht nur zueinander gehören, sondern richtig auch einander gehören.
Hat etwas mit Besitz zu tun?
Es hat ein bisschen etwas mit Besitz zu tun. Das merkt man ja, wenn jemand seine Finger ausstreckt nach dem anderen, merkt man, oha, das wird ganz schwierig.
Der ist mir. Der das geht nicht.
Du gehörst mir, ja. Man würde es vielleicht nicht so brutal sagen, aber die Reaktion, die man dann hat, geht, kommt aus dem Ecken, ja. Und es ist auch ein bisschen kurzsichtig zu sagen, die Kirche sei verantwortlich für die Konzepte der Treue. Ich glaube es nicht. Sie ist mehr Sprachrohr von dem. Die tut eigentlich das ausdrücken, was alle Leute gerne wollen. Treue, das ist an oberster Stelle. Beim Wunschkatalog für einen neuen Partner. Immer. Das ist noch wichtiger als die Liebe, ist Treue.
Und warum ist eigentlich eben mit dieser Treue beim Sexuellen
fertig lustig. Also man teilt ja den Partner mit Freunden, mit Freundinnen, mit dem Arbeitgeber. Der holt sich auch vielleicht bei einem Fußballabend mit Freunden etwas, was er von mir nicht kriegt. Oder vielleicht Witz und Humor bei einem besonders geistreichen oder noch geistreicheren Menschen, als ich es bin. Aber bei Intimität, beim Sex, ist fertig.
Ja, das ist so. Das ist ziemlich geheimnisvoll, warum das gerade dort so ist, dass man eigentlich die Liebe längt nicht mehr dorthin, dass man zum Beispiel könnte sich vorstellen, der andere hat es schön mit jemand anderem. Das könnte man sich so vorstellen, dass die Liebe das vielleicht will. Aber unsere Konzepte, die haben irgendeinen Touch von Heiligkeit. Also, der andere wird besudelt, wenn er Sex macht.
Also, mit dreckig.
Dann sagen die Leute, du ekelst mich. Das ekelt mich, dich anzulängen, nachdem du mit jemand anderem intim gewesen bist und Körpersäfte austauscht hast. Das ist einfach nicht mehr rein. In unserer Kultur geht ja das noch, ist nicht so extrem, oder? Man kann ja, die meisten Leute, die sich fürs Leben, so, ja, fürs Zeichen zusammentun, die haben ja schon Vorgänger gehabt, genau. Bei ihren Partnern. Also, die müssen annehmen, da ist schon mal etwas, gelaufen.
Ich würde jetzt mal so sagen, also aus Gründen von Praktikabilität kristallisiert sich so etwas wie eine serielle Monogamie aus, so ein bisschen wie eine Kompromisslösung, so nach dem Motto, ich bin dir treu, bis jemand Besseres kommt, dann schicke ich dich in die Wüste, also ich sage es dir dann auch, dass ich nicht treu gewesen bin, und dann kommt die oder der andere und bei dem geht es dann genau gleich weiter. Beobachten Sie das?
Ja, das ist jetzt ganz brutal formuliert. So geht es dann nicht, oder? Jedes Mal, wenn ich eine neue Beziehung anfange, habe ich immer das Gefühl, jetzt ist es gelungen. Das mal.
Das ist es.
Das ist es jetzt, ja, genau. Das kann man im Voraus, tut man das nie so formulieren, nicht einmal denken, was Sie jetzt da brutalerweise gesagt haben. Wenn man dann zurückschaut, merkt man, hey, das ist jetzt schon die dritte Beziehung, wo ich genau das Gleiche immer gedacht habe, wie ich es gerne will. Und es funktioniert einfach nicht. Ich tue die Leute wechseln, aber nicht mein Ideal. Nicht mein Konzept. Mhm. Ich habe nach dem alten, nicht funktionierenden Konzept habe ich mehrere Leute durchlassen. Das macht nichts.
Mhm. Aber das Konzept bleibt das Gleiche.
Das Konzept bleibt gleich, ja. Das
dem Ideal auch. Werde ich nicht untreu.
Nein, ja, genau. Mir werde ich schon eher untreu, weil das ist jedes Mal mit grossen Verlust und riesigem Schmerz verbunden. Immer für beide oder noch für mehr Leute, manchmal auch für Kinder natürlich. Es bewährt sich nicht, sich am Konzept festzuhalten. Das Leben fließt gleich und es schreist einfach mit. Früher hat man einfach ausgeharrt, bis man tot ist gewesen. Hauptsächlich, oder? Jetzt ist es auch brutal, wie lange man es aushalten muss, oder?
Wenn man immer länger lebt.
Ja, genau. Also vor 100 Jahren hat man es noch 15 Jahre müssen aushalten in der Ehe und jetzt sind wir schon ein bisschen über 50. Mhm. Und da muss man sich also schon fragen, wer haltet das aus? 50 Jahre lang mit der gleichen Person? Und wenn ja, dass jemand aushaltet, aus welchen Gründen?
Ja.
Das ist dann auch noch ein ganzes Universum von verschiedenen Gründen, die das kann möglich machen oder eben auch unmöglich.
Wie ist denn das, wenn man die Beziehungen anschaut? Ist es so, dass der Rhythmus vom Wechseln, also dass Beziehungen kürzer werden?
Ja, grundsätzlich ja schon. Das hat man herausgefunden, dass also schon, wenn jemand 30 ist, hat er schon, glaube ich, 3,5 längere Beziehungen hinter sich. Und 30, das ist ja erst der Anfang, oder? Da hat noch ganz viel mehr an Platz. Ich glaube schon, dass man mehr wechselt. Und zwar nicht, weil wir jetzt moralisch minderwertiger wären als unsere Vorfahren. Gar nicht. Sondern auch, weil man höhere Ansprüche stellt an Beziehung und überhaupt das Glück. Wenn man merkt, es ist verblüht zwischen uns beiden. Ich will gar nicht mehr, die Energie nicht mehr, dass man dann tatsächlich sagt, ja, es ist verblüht. Also, dass man überhaupt eine Sensibilität hat fürs Blühen und das Verblühen. Also die Qualität von der Beziehung überhaupt eine Rolle spielt. Auch die Qualität vom erotischen Teil von der Beziehung. Also mir denkt das zum Beispiel schwierig, die Erkenntnis, die man aus breit angelegter Forschung gezogen hat, dass die meisten Leute, die zwei Kinder haben und über 40 sind, das ist, der Nahverkehr ist eingestellt. also es gibt mir schon zu denken. Jetzt denke ich, ja, hey, was sind denn da Kriterien und wo ist der Mut? Und meistens ist es natürlich so, dass eine neue Liebe natürlich die alte ausschaltet, oder? Das ist klar. Das ist, kommt dann meistens gerade im richtigen Moment, kommt jemand Neues und so, und dann fällt es einem leichter, alte auszuhebeln. Oder das wird ganz klar, dass man das nicht mehr will.
Das Ideal für absolute sexuelle Treue, und zwar lebenslänglich, macht also an einer Light-Version Platz. Der absolute sexuelle Treue mit Ablaufdatum sozusagen, im Fachjargon der seriellen Monogamie. Im nächsten Teil lernen wir Carla kennen, eine Frau, die seit 4 Jahren ihren Partner mit anderen Frauen teilt, die in einer offenen Beziehung lebt. Warum sie das macht und wie es ihr dabei geht, gerade nach der Regina Spektor ihrem Song «Fidelity».
Fully. Always 1 foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. This music, and it breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart. When it breaks my heart, suppose I never ever met you. Suppose we never.
Ihr hört Input. Wir wollen wissen, was hinter dem Ideal für Monogamie steckt. Warum wir es so wichtig finden, dass man einander in einer Partnerschaft sexuell treu ist. Notabene im Wissen, dass in den meisten Paarbeziehungen mit 2 Kindern ab 40 im Bett nichts mehr läuft. Das passiert Carla nicht. Sie lebt nämlich das Gegenteil vom weit verbreiteten Ideal. Sie teilt ihren Partner mit anderen Frauen und darf auch andere Männer haben. Carla steht mit ihren 45 Jahren mitten im Leben und ist seit 27 Jahren mit ihrem Freund zusammen, seit sie 18 ist. Gerle lebt mit ihm unter einem Dach. Vor 4 Jahren haben sie ihre Beziehung geöffnet. Das heisst, seit 4 Jahren gibt man sich gegenseitig die Freiheit, auch mit anderen Sex Affären zu haben, Beziehungen zu führen. Gerle heisst nicht richtig so. Sie will anonym bleiben und hat mir darum all meine Fragen via Mail beantwortet. Wir haben dabei beide mächtig in die Tasten gehauen. Gerle, bist du mit der Normvorstellung von absoluter Treue in diese Beziehung gestartet?
Ich denke schon. Das war damals die Norm. Einzig heiraten und Kinder haben konnte ich mir nie vorstellen. Ich wollte nicht gleich leben wie meine Mutter und Großmutter. Wie uninteressant. Ich wurde netterweise in die erste Pillengeneration hineingeboren und die Frauen befreiten sich langsam vom traditionellen Hausmütterchen-Image.
War denn Treue, sexuelle Treue, immer schon ein Thema für euch in der Beziehung?
Nein. Und es gab auch keine Versprechen, einzig Vorstellungen, die wir nicht ausdiskutiert haben. Und solche Vorstellungen werden mit der Zeit zu einer gültigen Norm. Einzig, dass der andere nichts davon weiß.
23 Jahre führten du und dein Partner sozusagen eine normale Zweierbeziehung. Seit 4 Jahren ist es eine offene Beziehung. Von wem kam der Vorschlag?
Von ihm. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Anfänglich fand ich es gar nicht super. Aber da wir uns sehr jung kennengelernt haben, hatte mein Partner vor mir keine vertieften Beziehungen zu anderen, verschiedenen Frauen. Ich war sozusagen seine erste richtige Freundin. Da hatte er sicher Nachholbedarf. Dafür habe ich Verständnis. Ich war glücklicherweise vorher schon mit einigen Jungs oder Männern zusammen. Bei ihm könnte man mit Girls Song sprechen. Er hat noch viel blöder da.
Die Initiative kam von deinem Mann aus. Probierst du das Modell ergo ihm zuliebe?
Jein, auch mir zuliebe. Auch wenn ich ihn manchmal zum Mond schießen könnte, er würde mir sehr fehlen. Er ist ein toller Mensch, eine Bereicherung und sieht zudem noch gut aus.
Das tönt nach dem Motto, lieber den Partner teilen, als ganz zu verlieren. Ist's so?
Nun, ich will meinen Partner nicht verlieren. Wir gehören zusammen, das wusste ich schon, als ich ihn kennenlernte. Aber wir würden beide viel verlieren, wenn wir einander nicht mehr hätten. Das sage nicht nur ich, sondern auch er. Und die Zeit, die mein Partner mit den anderen Frauen verbringt, ist neutral betrachtet verschwindend klein. Also teilen ist da vielleicht schon zu stark formuliert. Es gibt auch keine fixen Stundenpläne oder sowas. Zwischendurch bin ich auch ganz froh, mal alleine zu Hause machen können, was mir gerade in den Sinn kommt.
Er hat andere Frauen. Hast denn du auch andere Männer?
Ich selber habe es ausprobiert mit mehreren Männern. Da waren einige nur auf Dating-Plattformen und 2 Männer richtig persönlich. Der eine war eine ganz interessante Erfahrung und eine längere Affäre. Der andere gefiel mir nicht hundertprozentig und er wollte mich ins Freibad oder sonst wohin an eine Swingerparty abschleppen. Die weiteren suchten rein sexuelle Kontakte und sonst nichts. So habe ich die Übung vorzeitig abgebrochen. Ist mir zu anstrengend. Habe noch andere Interessen als nur meine Beziehungen zu leben. Und die meisten wollen eh nur Sex. Und ich leide nicht unter sexuellem Notstand.
Gibt es denn klar definierte Regeln und Grenzen bei eurer offenen Beziehung?
Die stellt man auf und verwirft sie wieder oder passt sie an. Eine gilt immer. Handy und E-Mail sind ein absolutes Tabu. Das ist die Privatsphäre vom Partner. Ich darf die anderen Frauen nicht belästigen, zum Beispiel per SMS oder Mail oder Telefon. Zudem dürfen die anderen Frauen nicht in unser Haus, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich kenne beide aktuellen Frauen noch nicht persönlich. Vielleicht, wenn ich sie mal kennengelernt habe, ist das später okay, wenn sie in unser Haus kommen. Bis anhin waren zum Beispiel Ferien mit den anderen Frauen kein Thema. Das gäbe sicher auch noch einige Diskussionen, wie das genau läuft. Es ist ein gemeinsames Herausfinden, was man erträgt und will und akzeptiert.
Wie viel weißt du denn von den Nebenfrauen deines Partners?
Ich möchte natürlich möglichst viel wissen. Ich bin neugierig. Aber ich kann meinem Partner nicht die Würmer aus der Nase ziehen. Ich mache kein Verhör. Er erzählt mir schon einiges, nach einer gewissen Zeit. Oder ich darf mal Ausschnitte aus einer E-Mail lesen, je nach Thema. Ich erwarte von ihm, dass er nicht alles über mich ausplaudert und dasselbe dürfen auch die anderen Frauen von ihm erwarten. Meistens weiß ich auch, wann er sie besucht, aus rein organisatorischen Gründen. Mit Frau B. habe ich telefoniert und gemailt. Eine lernte ich mal kennen, sie war auch bei uns einige Male zu Besuch. Mit ihr hat er keinen Kontakt mehr, auf ihren Wunsch hin. Und eine weitere Frau C. kenne ich nicht. Von ihr sehe ich die Fotos oder Kommentare auf Facebook im Profil meines Partners.
Das tönt jetzt recht locker. Ist diese offene Beziehung wirklich so einfach?
Nein, es ist ein schwieriges Unterfangen. Der Gesprächsstoff geht einem auf jeden Fall nicht aus. Es ist eine große Herausforderung, sich mit dem Partner und sich selbst sehr intensiv auseinanderzusetzen. Es gibt Tränen, Wut, Selbstzweifel, vor allem Selbstzweifel. Im Sinne von, warum hat er eine andere? Bin ich zu wenig interessant, nett, schön, lustig oder was auch immer? Und es gibt natürlich auch Eifersucht.
Stehst du denn im ständigen offenen Wettbewerb mit anderen Frauen?
Nein, Wettbewerb nicht direkt. Aber vielleicht lernt man einen bewussteren oder achtsameren Umgang miteinander, weil man stets neu definieren muss, wie man zusammenlebt. Eine Beziehung ist ja nicht statisch. Mit der Heirat allein zum Beispiel ist es nicht getan. Das Leben fließt. Heute ist ein anderer Tag als morgen. Was soll ich sagen? Ein Ehepaar wird sich sicherlich auch stetig neu definieren müssen, wenn es längere Zeit zusammen glücklich bleiben will. Das ist dasselbe bei einer offenen Beziehung. Einzig sind hier die Parameter anders.
Ein Vorteil von einer solchen Beziehung sei, schreibst du, dass nicht alle Erwartungen auf einer Person lasten. Man sei dadurch quasi entlastet. Kannst du beschreiben, was genau du damit meinst?
Nun, welche Person deckt schon zu 100% alle Wünsche ab? Gibt's nicht. Da kommen andere Lebenserfahrungen, Ideen, Vorstellungen hinzu, wie man auch noch leben kann. Wenn du dich mal überwunden hast, dies a priori nicht schlecht zu finden, wird es interessant. Es kann auch sein, dass du beruflich gerade sehr engagiert bist und keine Zeit oder keine Lust auf deinen Partner hast. Da kann der andere einspringen. Oder ein Thema interessiert dich einfach nicht. Du kennst es nicht, kannst keinen Input geben, aber vielleicht der andere Partner.
Beleben denn diese legalen sexuellen Ausschweifungen eure extrem lange und feste Beziehung?
Ja, denn die ganze Beziehung wurde dadurch hinterfragt und konnte sich weiterentwickeln. Die gewohnheitsmäßige Routine wurde durchbrochen und es kam wieder Leben, viele Emotionen, üble und schöne, in die Beziehung. Ohne die Änderung wäre sie wohl einfach sanft eingeschlafen oder im gar nichts mehr versandet. Besser ist die Achtsamkeit im Umgang miteinander. Es ist nicht selbstverständlich, es ist ja alles freiwillig. Man muss sich umeinander bemühen, weil es da ja noch jemand anderen gibt.
Deine Freunde und teilweise die Familie wissen von eurer offenen Beziehung. Wie reagieren die?
Es ist recht schwierig, sich im Freundeskreis zu erklären. Die meisten Frauen reagieren im ersten Moment ungefähr mit denselben Worten. Den Typen würde ich sofort vor die Türe stellen, wenn er bei einer anderen im Bett schläft und bei mir wohnt. Aber die Freunde gewöhnen sich langsam daran, dass wir eine komische Beziehung führen und staunen vielleicht wegen meiner Geduld oder meinem Verständnis für die Aktivitäten meines Partners. Sie fragen stetig nach, wie es läuft, staunen kurz und meinen dann, dies wäre wohl nichts für sie. Und neuerdings gibt es sogar ein klitzekleines bisschen Verständnis von einigen Personen oder eine Art Anerkennung. Ja, warum auch nicht? Also die Frauen verurteilen es erst und die Männer können sich eher mit der Idee anfreunden.
Input hat auf Facebook eine Diskussion über offene Beziehungen angeregt und damit viele Frauen furchtbar aufgeregt. Die meisten können überhaupt nichts anfangen mit dem Modell und sie ärgern sich darüber, wie die beiden Einträge zeigen.
Eine offene Beziehung ist der Zufluchtsort der Feiglinge, die sich nicht entscheiden können oder nicht entscheiden wollen. Sie wollen oder können keine Verantwortung tragen und nicht einmal zu ihren eigenen Entscheidungen stehen. Und oder sie sind zu faul und zu bequem.
Offene Beziehungen gehen nur die Personen ein, die sich nicht festlegen wollen und sich dadurch immer eine Hintertür freihalten wollen. Entweder man entscheidet sich für jemanden und steht auch dazu, oder man soll es bleiben lassen.
Der Paartherapeut Klaus Heer kommentiert die heftige Reaktion auf das Partnerteilen so.
Es widerspricht eigentlich in erster Linie unsere Sehnsucht und verletzt unsere Sehnsucht. Und das ist eigentlich nicht zum Aushalten. Darum auch die heftige Reaktion. Da merkt man ja, wenn so heftig reagiert wird, die Leute sind schon verletzt. Die haben schon etwas erlebt und tun rückwärts so etwas nachher vor sich weisen und sagen, nein, das kommt gar nicht in Frage und so. Ich will nicht nochmal so verletzt werden oder will vielleicht auch selber nicht mehr so verletzen.
Der Klaus Heer schafft seit 37 Jahren als Paartherapeut, hat immer wieder Versuche miterlebt, wo Paar offene Beziehungen ausprobiert haben, immer wieder neue Entwürfe von sexueller Freiheit gesehen haben und gehen.
Und ich habe Verschiedenes erlebt, von den 68er Jahren, wo jeder mit jedem hat und wo man da keine Schranken hatte, bis zur offenen Ehe, wo eine Art, das war im 72, wo man eine Art sich Regeln gegeben hat, wie man könnte die Monogamie vereinbaren mit mehr Offenheit. Und dann jetzt, so in den letzten 10 Jahren, kommt wieder von Amerika, kommt jetzt Polyamorie. All das Zeug, das so wieder probiert, etwas zu vereinbaren, wo man langsam muss begreifen, es ist nicht zu vereinbaren. Nämlich das Dilemma zwischen daheim sein bei jemandem, geborgen sein und andererseits, dass man irgendwie ein Sehnsuchtsherz hat, einfach weil man immer etwas fehlt und so.
Es gibt Leute, die das probieren mit so einer offenen Beziehung. Was ist denn die Voraussetzung, für dass das überhaupt einmal in Angriff genommen werden kann?
Also, dass man das probiert, das unter einen Hut zu bringen, wo nicht unter einen Hut zu bringen ist, eigentlich. Oder wo man vielleicht kann sich eingestehen, einerseits möchte ich gerne im Hafen von der Ehe sein, weil es dort so schön und gemütlich ist. Und gleichzeitig möchte ich rausfahren aufs offene Meer. Und es geht ja beides nicht, oder? Das ist eben das Dilemma. Wenn man das weiss, muss man es ja dann nicht unbedingt machen. Man kann sich ja dann entscheiden, will ich jetzt im Hafen bleiben oder will ich rausfahren. Und das wäre jetzt auch etwas, wo man vielleicht könnte auch miteinander ein bisschen sich klar werden darüber.
Beides geht nicht.
Beides kann man nicht. Nein, entweder sind wir im Hafen oder wir sind auf offenem Meer.
Mhm. Was passiert da? Oder was sind denn da die unwägbaren Klippen dabei?
Es fährt schon damit an, was so enorm schwierig ist, sind die endlosen Diskussionen. Das ist ausweglos. Nächte, tagelang. Und das sind ja dann nicht nur die zwei im Spiel. Es sind ja noch mindestens noch jemand oder noch zwei. Sind noch, auch noch im Spiel. Und ich habe noch nie gesehen, dass es möglich ist, dass man die drei, schon das zweite ist schwierig, sehr, dass man die drei oder die vier auf einen Nenner bringt, das gibt es gar nicht. Das ist unmöglich. Niemand kann das. Ich habe das noch nie erlebt. Vielleicht ein paar Wochen, ja, und dann klemmt es garantiert irgendwo.
Das ist zum Scheitern verurteilt.
Ja, ja. Wir sind einfach nicht flexibel, offen, fließend genug, dass wir dem gewachsen wären, was auf uns zukommt. Die Franzosen sagen das, die Augen sind grösser als der Bauch. Also man schaut wahnsinnig und findet es wahnsinnig attraktiv, aber man kann es nicht verdauen. Es geht einfach nicht, man ist überfordert.
Das ist ja wichtig, oder wäre es zentral, dass genau gleichzeitig genau beide Partner genau gleich viel Untreue sowohl praktizieren wollen als auch vertragen.
Ja, das ist genau.
Das ist schwierig.
Ein Aspekt, dass man ja nie am gleichen Ort ist, dass man auch Grenzen hat von seiner Offenheit, dass man nicht dem anderen wehtun will und all das Zeug macht alles so kompliziert. Und eben, wenn wir das aufmachen, dann gibt es den Es gibt einfach Durchzug.
Das Fazit vom Paartherapeut, die Idee, seinen Partner sexuell zu teilen, bleibt ein frommer Wunsch. Im Alltag funktioniert es nicht. Aber wie immer, keine Regeln ohne Ausnahme. Bei Carla funktioniert das Modell offensichtlich seit 4 Jahren. Sie ist immer noch mit ihrem Partner zusammen. Am meisten Mühe hat sie mit den Selbstzweifeln, die kommen, weil ihr Partner noch andere Frauen will und hat. Etwas, das Klaus Heer nicht überrascht.
Das hat jetzt wieder ein bisschen mit mir gehören. Ich gehöre dir und du gehörst mir, oder? Und das tut ja auch meinen Selbstwert ein bisschen stützen, dass ich dir so viel wert bin, dass du niemand anders anlenkst. Und wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann kommen mir Zweifel, was ist, warum machst du das? Dann habe ich Fantasien, die in Richtung Abwertung von mir selber gehen. Wenn mir halt ich selber so wichtig ist, dann bin ich dort auch verletzlich.
Also ich will erste Wahl sein, ohne Wenn und Aber.
Ja, und vor allem, wenn es um Sexualität geht, dort in allererster Linie. Das bin ich einfach am verletzlichsten. Dort zeige ich mich auch am blödesten. Dann bin ich dort verletzlich. Es tut einfach sofort weh. Ja.
Über 90% von allen Schweizerinnen und Schweizer sagen in Umfragen, die absolute sexuelle Treue sei extrem wichtig für eine Partnerschaft. Gleichzeitig ist es so, dass fast jeder Dritte angibt, dass er fremd geht. Eine grosse Dunkelziffer, exklusive, weil wer gibt schon gern zu, dass er nicht treu ist? Europaweit geht man davon aus, dass etwa jeder Zweite fremd geht in einer längeren Beziehung. Die Schweiz darf dabei kein Sonderfall sein. Bei Carla ist es der Mann, der andere Frauen will.
Die Umfrage aus dem Jahr 2006 zeigt, 80% der Schweizer Frauen behaupten, sie seien in den letzten 5 Jahren treu gewesen. Bei den Männern sind es deutlich weniger. Nur 68%. Klassisch, oder? Männer gehen auf Jagd, Frauen lassen es bleiben und sind treu. Wenn man genau unter die Bettdecke schaut, sieht man aber, der Unterschied zwischen Mann und Frau wird immer kleiner, ist mittlerweile munzig. Mehr dazu nach dem Serge Gainsbourg mit «Je suis venu te dire que mauvais».
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là venu pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'à son éveil. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Sanglote, tu gémis, apesant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis heureux. Te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret.
Input.
Warum eigentlich ist sexuelle Treue in einer Zweierbeziehung so wichtig in der heutigen, schnellen, flexiblen Welt? Dieser grossen Frage vom Leben geht Input heute auf den Grund. Diese Frage hat Input auch auf Facebook diskutiert. Die Frauen haben flammende Worte für die Monogamie, die absolut sexuelle Treue, geschrieben. Zum Beispiel die 44-jährige Anna. Sie lebt seit 3,5 Jahren in einer festen Zweierbeziehung. Treue ist zentral für sie.
Ich verlasse mich gerne darauf, dass mein Sexualpartner nicht nur für das sich einander hingeben zur Stelle ist, sondern einfach da ist. Zu spüren, vom Partner bedingungslos geliebt und begehrt zu werden, gibt mir einen Energieschub und mein Selbstwertgefühl ist gekräftigt. Ich werde nicht wankelmütig und suche einen anderen Kick. Nein, ganz und gar nicht. Ich genieße die Exklusivität der tiefsten und intimsten Verbindung total. Und meine Empfindungen lassen nicht zu, diesen Moment mit jemandem anderen zu leben oder zu teilen. Es ist ja nicht mehr exklusiv, wenn ich immer alles überall haben und erleben kann, wie Erdbeeren an Weihnachten. Wenn das zur Gewohnheit wird, freue ich mich ja gar nicht mehr auf den Frühling, wenn die hiesigen Früchte reif werden, um mit ihrem einzigartigen Aroma zu verführen.
Karin ist 34, lebt auch in einer festen Beziehung und heiratet im Herbst zum zweiten Mal. Aus erster Ehe hat sie 4 Kinder und ihre Überzeugung, dass es nur geht, wenn man einander absolut treu ist.
Für mich hat es mit Sicherheit und Vertrauen zu tun. Ich kann nur lieben und zulassen, dass ich geliebt werde, wenn ich darauf vertrauen kann, dass es in einer Partnerschaft nur meinen Partner und mich gibt. Alles andere finde ich verletzend und herabwürdigend. Wir leben in einer Welt, in der so viel Unruhe und Unsicherheit herrscht. Da finde ich den Gedanken, zu Hause Werte wie Ruhe, Geborgenheit, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit und so weiter vorzufinden, wie eine Oase.
Karin heiratet im Herbst den Frederik. Auch für ihn ist Treue der Boden für eine gute Beziehung.
Das Ganze hat für mich wohl mit Sicherheit zu tun, mit Vertrauen in den jeweiligen Partner und letztendlich auch mit Anstand. Das Geschwafel von wegen, diese Nacht hatte nichts mit Liebe zu tun, es war rein körperlich, ich liebe dich nach wie vor, das andere hat keinerlei Bedeutung, das ist meiner Meinung nach eben Geschwafel. Langfristig verträgt es das einfach nicht in einer Beziehung. Ich möchte die Gewissheit fühlen und diese auch meiner Partnerin geben können, dass man füreinander die absolut wichtigste Person ist. Die emotionale, extreme Nähe, die eine erfüllte Partnerschaft bietet, ist einzigartig und kann nicht aufgeteilt werden, glaube ich.
Der Frederik schreibt seine Ziele, weil er seine Verlobte angestupft hat, das für uns zu machen. Sonst kommt von den Männern kaum etwas. Nur der Michael hat sich noch in Debatte auf Facebook eingemischt.
Ich denke, Männer sind polygam. Ich habe das so beobachtet. Ob allerdings Frauen monogamer als Männer sind, weiß ich nicht. Vielleicht zeigen Männer ihre Polygamie einfach mehr, respektive machen kein Geheimnis daraus.
Mit dieser Aussage bringt der Michael die vielen Frauen, die für totale Treue plädieren, auf Palme. Eine schreibt kurz und knapp.
Die Männer, auch die Familienpapis, sind einfach anders gesteuert als wir Frauen. Das ist die Realität. Leider.
Stimmt das? Gibt es bei Treue wirklich den riesigen Unterschied zwischen Frau und Mann? Stimmt es eben doch, dass Männer mehr Lust auf Sex mit anderen Frauen haben und das dann auch machen und dass die Frauen darauf verzichten? Beim Klaus Heer sitzen täglich Paare in der Praxis. Etwa bei einem Drittel geht es um Untreue. Den grossen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein beobachtet er nicht. Oder besser gesagt, nicht mehr.
Ich habe nicht gerne die Geschichte von Venus und Mars. Das tut mir so ein Kindergartenzeug. Mir denkt, der Unterschied zwischen den Leuten ist grösser als der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und ich mache einfach die Schubladenwesen-Zeug nicht.
Also Sie sagen, dass das nicht so der Unterschied ist, weil das ist ja so ein bisschen, ist man so unisono der Meinung, oder? Männer tendieren zur Untreue, Frauen sind treu. Männer brauchen mehr Frauen, sage ich jetzt mal grob, und Frauen genügt ein Mann. Also, das ist Kabis.
Da würde ich sagen, auch eine neue Version. In der letzten Zeit, in den letzten paar Jahren ist es halt so, dass Frauen mächtig aufholen im Fremdgehen, ne, im Untreusein, und dass sie auch nicht mehr so selbstverständlich treu sind, auch nicht mehr so darauf angewiesen sind, wirtschaftlich zum Beispiel darauf angewiesen sind, nicht mehr so stark wie auch schon. Also sie haben mehr Bewegungsfreiheit, haben auch mehr Kontakt mit der Aussenwelt. Also, ein Mann lebt gefährlich, wenn er annimmt, seine Frau sei einfach so treu.
Das stimmt nicht.
Nein, das ist ein Klischee. Das ist abgestanden.
Seit wann ist das vorbei?
10, 15 Jahre oder so. Etwas zwischen 5 und 15 Jahren ist es vorbei.
Also, Sie haben jetzt, Sie reden jetzt wirklich aus Ihrer Praxis,
ja,
oder?
Dass ich bin natürlich kein Forschungsinstitut, aber was ich sehe, sehe ich, Männer machen das nicht mehr als Frauen. Die gehen nicht mehr auf die Jagd als Frauen. Es gibt auch gar keinen Grund, warum Frauen das nicht machen sollen, wenn sie Männer machen. Das wirklich nicht.
Der Klaus Heer also sagt, bei Treue gäbe es kaum mehr einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ein kleiner Unterschied aber beobachtet er zwischen den Geschlechtern. Und der hat mit dem Thematisieren von Untreue zu tun.
Gerade mit dem Reden, oder? Das stimmt schon, dass natürlich Frauen Da gibt es einen gewissen Unterschied, aber das ist jetzt, ich weiß nicht, dass das etwas mit dem Geschlecht zu tun hat. Ich glaube es eigentlich nicht. Dass man reden will. Dass man will, das Zeug zu Boden reden. Es gibt zwar auch immer mehr Männer, die das wollen. Und wenn man will, zu Boden reden, dann landet man genau dort, wo man dann redet, nämlich am Boden. Es ist wieder das. Man kann es irgendwie nicht zu Boden reden, ohne es kaputt zu machen. Ne? Ohne es in die Ausweglosigkeit zu treiben. Es geht einfach nicht. Also, das Problem wälzen hat noch nie ein Problem gelöst.
Sagen Sie als Paartherapeut, das sage ich, notabene.
Ja, ja, das jetzt vor 10 Jahren hätte ich das jetzt nicht gewagt zu sagen, weil es mir gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Aber jetzt habe ich eher das Problem, dass ich einfach sehe, wie die Leute ihre Probleme wälzen. Zum Beispiel eben, dass sie mit 40 schon auf dem Trockenen hocken und sagen, das überlassen wir den Jüngeren, wenn man sie fragt, oder? Die jungen Leute. Und wenn sie anfangen zu reden, tun sie Probleme wälzen. Und das muss man sich so vorstellen wie ein Schneeball. Du wälzen, wälzen, wälzen. Es wird immer grösser, nicht kleiner, oder?
Mhm. Was ist denn die Lösung? Nicht darüber reden?
Nein. Also jetzt gerade, wenn es darum geht, um die Qualität von der Beziehung, auch von der erotischen Beziehung, muss man einfach wissen, dass das Reden darüber muss so schön sein, wie es machen. Sonst bringt es nichts. Und Problemwälzen ist noch nie schön gewesen. Das ist nicht angenehm. Das ist unerotisch. Und da muss man sich dann nicht wundern, dass Leute finden, oh, es ist irgendwie fertig, oder?
Und schon sind wir beim Rezept für eine lebige, gute Beziehung. 0815 Tipps kann auch der Klaus Hirn nicht aus dem Hut zaubern. Aber eine Idee hat er schon, wie wir unser Ideal für monogame Zweierbeziehung näher an die Realität bringen.
Das Wichtigste ist, dass ich mir nichts Unrealistisches vorstelle, oder möglichst wenig, oder? Wenn ich mir also vorstelle, gut leben sei möglich, dann bin ich schon auf der Verliererseite. Dann kann ich schon sicher sein, das geht dann nicht. Also ich muss wissen, es geht auf und ab. Das gehört dazu. Eine Beziehung ist Himmel und Hölle. Anyway, das ist einfach so.
Also einfach Erwartungen abschieben.
Ja, man muss irgendwie Bewegung, die Beziehung macht, muss man irgendwie können mitmachen. Also ja sagen zu dem, was ist. Ja sagen zum Partner, das wäre etwas Wichtiges, wie der ist. Er ist eigentlich nur unmöglich und schwierig, weil ich nicht ja sage. Wenn ich nicht das akzeptiere, habe ich einfach noch Probleme. Und zwar sind es meine Probleme, die ich dann habe. Ich muss bei mir die Realität akzeptieren, wie sie ist. Und klar, alle Leute sagen, das ist ja unmöglich, wer könnte das akzeptieren? Weil, ist ja voller Käbel, hockt immer vor der Kiste und so. Das ist meine, ich was nicht akzeptiere. Es ist mein Produkt, das ich nachher mit dem nicht leben können und lauter Probleme haben mit dem. Ich kann es nicht dem anderen in die Schuhe schieben, es geht nicht. Weil der tut sich dann vielleicht auch vor einer Kiste verziehen, weil er einfach Schiss hat vor mir, zu Recht.
Und ich muss auch damit umgehen oder mit dem Leben, dass der andere auch ein bisschen nach anderen Frauen, nach anderen Männern herumschaut, dass der durchaus ein Interesse mindestens an zweiter Frau, dritter Frau, fünfter Frau hat.
Mhm, also das ist glatteisig, das merkt man. Das ist ganz schwierig. Je mehr eine Frau jetzt zum Beispiel, wenn man so das Klischeebild nennt, es nicht aushalten, dass der Mann den Kopf dreht nach anderen Frauen. Je weniger die das aushalten, umso schwieriger wird es für ihn. Der wird ja einfach zu einem Gefangenen, der auf seinem jeden Tag stündigen Rundlauf durch den Hof ist. Ne? Die Idee, dass ich ein Recht habe auf alles, was irgendwie im Umkreis, im Dunstkreis von Erotik liegt, habe ich Anspruch auf die Erotik. Das ist natürlich eine Totalität. Das geht einfach gar nicht. Also.
Kann oder soll ich das meinem Partner denn zumuten, dass ich ihm sage, du, mich interessieren eigentlich auch noch andere Männer?
Ja, das ist ja nur die Überschrift vom Text. Ich will den Text hören. Ich will hören, ja, wie ist das? Was heisst interessieren? Erzähl, was interessiert dich daran? Was passiert in dir, wenn du jemandem nachschaust? Ich will gerne interessiert sein an dir.
Aber ist doch gefürchtig. Dann könnte ich etwas sagen, wo...
Ja, du hast gar nichts gesagt.
Aber es ist gefürchtig, oder? Ja, also man muss sich getrauen. Das braucht
ja,
Mut.
Ja, man muss sich trauen, ja. Treue hat etwas mit sich getrauen zu tun. Das ist richtig, ja. Ich will intim behalten zwischen dir und mir, so was ich beitragen kann. Intim heisst mutig. Heisst sagen, was ist. Und auch nehmen, was ist. Also das, was ist, ist eigentlich das Hauptbetätigungsfeld der Liebe. Also wenn ich dort begreife, ich kann etwas lernen, indem ich das Ja, das ich dir gegeben habe, jeden Tag erneuern, auch wenn es borstig und wieder borstig ist, dann habe ich eine aktive Treue, die jeden Tag ein neues Gesicht hat. Beziehung ist so, es ist Himmel und Hölle. Wir haben einfach beides und wir müssen, das macht es ja auch spannend, das ist so viel wie Achterbahn oder vielleicht auch nur eine Sinuskurve manchmal auch Abstürze und Abgründe. So ist Beziehung beschaffen. Und wenn ich dem begegnen kann, mit Neugier, mit Interesse, mit lebendigem Interesse, dann ist es eher interessanter, als immer das Personal auszuwechseln. Es ist anspruchsvoll, es ist investitionsintensiv, weil ich muss viel loslassen, so Konzepte und Gelüste und so. Ich muss mich dort entscheiden, dass ich das nicht will, sondern dass ich einfach die will nehmen, wie du bist. Und hallo, mir auch noch. Das ist auch nicht ganz einfach.
Tönt logisch, ist aber furchtbar kompliziert und anstrengend. Tatsache ist, das Ideal für exklusive Zweierbeziehung, das setzt sich durch, sagt der Soziologe François Höpflinger. Weltweit sind die polygamen Mehrfachbeziehungen am Verschwinden. Und sogar im schnellen, flexiblen, multioptionalen Westen erlebt die fest verbindliche Paarbeziehung ein Revival.
Eine Romantisierung von der Ehe hat stattgefunden, von der Liebesbeziehung, wo das Prinzip von der Treue innerhalb von der Beziehung sehr stark gewichtet wird. Swingen und so, das ist in den 70er Jahren ein bisschen Mode gewesen, das ist heute ganz wieder weg. Also die Partnerschaftstreue innerhalb von der Beziehung, die man hat, ist sehr hoch, auch bei Jungen. Es gibt in den USA auch so Bewegungen, eben, dass man sich verspricht, sich nicht zu scheiden. Also auch wieder die lebenslange Treue.
Lebenslange Treue. Etwas, was sich auch im Jahr 2010 noch viele Menschen wünschen. Und auch versprechend. Der Paartherapeut Klaus Heer findet es fragwürdig.
Der Schwur, mit dir wollte ich alt werden, das ist ja sowas von naiv. Und zwar einfach aus dem Grund auch, weil man dann irgendwie annimmt, dass ich dann noch genauso lustig wie jetzt.
Aber im Moment kann man es ja machen. Es verändert sich oder nicht?
Und man darf es auf keinen Fall wörtlich nehmen. Also wenn man das wörtlich hört, ich will mit dir alt werden, das ist ja das wie ein Schwur, wo irgendwie missachtet, dass Beziehung so etwas ist wie ein Lebewesen, das seine Vergänglichkeit hat. Ich sage jetzt nicht Ablaufdatum. Vergänglichkeit. Rose hat auch kein Ablaufdatum, sie ist vergänglich, oder? Sie verblüht. Jedes Wesen, das lebt, stirbt. Jedes. Und man muss sich nicht wundern, wenn auch Beziehungen sterben. Das ist ja so. Und zwar nicht erst dann, wenn der Endpartner stirbt. Die Lebensdauer von einer Beziehung ist ein Geheimnis. Man weiß nicht, wie lange das hält. Und es ist nicht immer einfach die Schuld und das Versagen und eine kriminelle Handlung, wenn es so sagen, oder? Etwas Schlimmes, wo man der anderen antut, wenn es zu Ende geht.
Wenn Sie sagen, es hat jede Beziehung ihre Vergänglichkeit, kann man nur warten und schauen oder machen und schauen, wie lange es geht.
Ja, also es fließt so wie alles, was lebt, fließt halt einfach. Es ist vorher nicht mehr gleich, wie es jetzt gerade ist. Es verändert sich dauernd, jeder Moment ist neu.
Und irgendwann ist es abgelaufen.
Und irgendwann ist es verblüht, ja. Und dann, ja, es nützt
dir. Kommt etwas Neues?
Da kommt meistens etwas Neues. Und das Glück ist nicht machbar. Das Glück ist Glück auch. Und ich muss wissen, dass das Glück nie in reiner Form kommt und dass das Leben nie ohne den Tod kommt. Es gehört beides zusammen.
DRS 3 Input.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.